Neuner in Serie. Der erste Kegel-Podcast mit Sebastian Ruska.
Hallo Harald, vielen Dank für deine Zeit.
Hallo Sebastian, vielen Dank für die Einladung, das freut mich sehr.
Es freut mich, dass du dir die Zeit nimmst. Es gibt viel zu besprechen. In allererster Linie nochmal auch hier meinen herzlichen Glückwunsch zur deutschen Mannschaftsmeisterschaft mit den Frauen.
Dankeschön.
Damit möchte ich auch gleich einsteigen. Deutscher Meister war ein Ziel, das du, glaube ich, schon sehr lange hattest mit deiner Mannschaft. Teil mal deine Gedanken, deine Emotionen in dem Moment, als es festgestanden hat, in dem Moment, in dem du wusstest, ihr habt es geschafft. Wie ging es dir da?
Ja, zum einen war ich sehr erleichtert. Es hat natürlich sehr viel Freude gebracht. Aber auf der anderen Seite habe ich es mir ein Stück weit schwerer vorgestellt, die Geschichte, dass wir in Egolsheim schon die deutsche Meisterschaft klar machen können. Damit habe ich vor 4 Wochen, 5 Wochen gar nicht gerechnet. Ich habe gedacht, das Heimspiel gegen Pirmasens wird der entscheidende Punkt sein. Aber okay, dann war es halt eine Woche früher in Egolsheim. Aber die Freude war deswegen trotzdem sehr groß. Nach denen viele Jahre, denen wir Bamberg, ich sag mal, immer wieder Paroli bieten konnte, aber dann am letzten Spieltag, wie in der letzten Saison, noch verloren habe mit 5-3. Ich denke mal, es war Zeit, dass es ein neuer deutscher Meister gab. Und Bamberg wird es mir nachsehen. Wir freuen uns natürlich riesig, dass wir das jetzt endlich gepackt haben. War ein Ziel, was wir eigentlich schon 2004, als wir in die Bundesliga, in die zweite Bundesliga aufgestiegen sind, uns mal auf die Fahne geschrieben haben. Hat lang genug gedauert. Das sind jetzt 21 Jahre.
21 Jahre, ja. Habt ihr so lange darauf hingearbeitet und dann war es nicht das Heimspiel. Das habe ich jetzt ein bisschen rausgehört. Das wäre so das i-Tüpfelchen gewesen, deutscher Meister daheim.
Ja, es wäre vielleicht auch von der Emotionen, von den Fans noch einmal eine Nummer größer gewesen. Aber wir haben nichtsdestotrotz haben wir nach dem Spiel gegen Pirmasens trotzdem ganz ordentlich gefeiert. Zwei Spielerinnen haben eine Band organisiert und die auch bezahlt, um anschließend dann nochmal schöne Party zu feiern. Das war eine richtig schöne Sause, hat richtig Spaß gemacht und meine Mädels haben es auch fertig gebracht, mir noch eine Sektdusche zu verpassen, wie es in der BNN in der Zeitung stand.
Du wurdest ja im Vorfeld gefragt, ob Bier oder Sekt. Es wurde dann der Sekt.
Genau, es wurde der Sekt. Ja, und der war auch noch gut gekühlt und das bei Temperaturen von 14 Grad Außentemperatur. Ja, hat mich ein Stück weit meine Gesundheit gekostet. Also anschließend war ich ein bisschen erkältet. Aber das nimmt man in Kauf.
Ich wollte ich sagen, das könnte ich mir vorstellen, dass das nimmst du in Kauf. Die Meisterfeier, wir hatten im Vorfeld mal kurz drüber gesprochen, sah jetzt sehr dem Rahmen sehr würdig aus. Ich habe mich nur gefragt, hattet ihr nicht Angst um eure neue Bahn, dass die Band dort auf die Instrumente aufgebaut hat?
Nein, in keinster Weise, weil das, was die Firma Waldhauer uns da eingebaut hat, das ist alles in hochwertiger Qualität und von daher habe ich mir da keine Sorge gemacht. Und die Band selber hat auch einen Teppich mitgebracht, den sie dann auf der Lauffläche oder Anlauffläche ausgelegt hat. Also ich habe mir da keine Sorge gemacht.
Es ist jetzt ein bisschen her, ihr hattet dann auch noch das Spiel in Bamberg, der letzte Spieltag. Wie waren da so die Reaktionen von Bamberger Seite?
Also Bamberg hat uns gleich, als wir reingelaufen sind, gratuliert zum deutschen Meistertitel. Dass wir das Spiel dann auch noch mit 7-1 gewinnen und mit einer überzeugenden Leistung mit 6x600 das Spiel so deutlich gewinnen, damit hat auch keiner gerechnet. Aber ich denke mal, da war auch ein Stück weit unsere Fans mit Schuld. Wir sind ja mit einem Bus, mit einem 40-Sitzer-Bus dahin gefahren, waren, glaube ich, 30 oder 33 Leute mit dabei und die haben für eine riesige Stimmung sorgt. Das hat richtig Spaß gemacht. Ich habe bei der Abschlussrede auch gesagt, sollte man es überlegen, ob man das nicht zur Tradition mache, mit dem Bus nach Bamberg zu fahren. Das war richtig, richtig spaßig. Auch die Rückfahrt war natürlich dementsprechend feuchtfröhlich.
Das gehört, denke ich, dazu. Aber es geht ja noch weiter und wir kommen auch auf das Thema nochmal zurück. Dieser größte Erfolg deiner Karriere, würde ich mal sagen. Siehst du das so?
Ja, mit Sicherheit. Es gibt noch ein paar andere Highlights, wie zum Beispiel die zwei Weltmeisterschaften 2009, 2017, die wir da ausgetragen haben. Beide Weltmeisterschaften mit meiner Tochter dabei, die zweimal einen Weltmeistertitel mit der Mannschaft geholt hat. Das waren natürlich auch Highlights, die auch heute noch unter die Haut gehen. Aber das erste Mal in der Vereinsgeschichte deutscher Meister zu werden, das war natürlich ein lang gehegter Wunsch und der steht natürlich sehr weit oben.
Der steht sehr weit oben und auch wenn Weltmeisterschaften, und auch da sprechen wir gleich nochmal drüber, natürlich auch sehr langwierig sind, am Ende einer Saison oben zu stehen ist, denke ich, hat auch nochmal einen anderen Stellenwert. Deswegen lag ich da vermutlich auch sehr nah dran. Es trifft dich in einem Jahr, das anders wird, und das weiß ich aus, glaube ich, sogar doppelter Erfahrung, und du erzählst es ja auch immer. In diesem Jahr wirst du deinen Geburtstag mutmaßlich das erste Mal seit langem nicht auf einer Weltmeisterschaft verbringen, weil du kein Sportdirektor mehr bist.
Ja gut, ich könnte ja auch privat dahin fahren. Aber ich bin mir im Moment noch unschlüssig, ob ich überhaupt zu dieser Weltmeisterschaft fahre, ob ich nicht einfach mal die freie Zeit genieße. Im Moment ist die Tendenz so 80-20, dass ich nicht hinfahre. Mal sehen, vielleicht zum Viertelfinale, Halbfinale, Finale, also die letzten vielleicht 3 Tage. Ob ich es mir antue, da runterzufahren, das hängt natürlich auch vom Weiterkommen beziehungsweise von der Ergebnisse unserer Männer und unserer Mädels ab.
Du hast Jahr für Jahr und nicht nur als Sportdirektor, sondern eben auch als OK-Chef Geburtstag da gefeiert.
Ja.
Ist ja immer sehr spannend gewesen. Wie gesagt, ich durfte zweimal dabei sein. Wirst du das vermissen, in dem Rahmen deinen Geburtstag zu feiern?
Nein, weil ich bin sowieso kein Fan von Feierlichkeiten, wenn es um meinen Geburtstag geht. Ich habe auch letztes Jahr meinen 60. Geburtstag nicht gefeiert. Da war ich auch zu Hause, weil die Weltmeisterschaft ja nach hinten verlegt wurde. Also ich bin kein Freund, der gerne Geburtstage feiert. Für mich ist es ein Tag wie jeder andere auch. Und von daher, ich habe auch meiner Familie Verbote, irgendwas zu organisieren. Ich habe gesagt, ich möchte nicht feiern. Wenn ihr irgendetwas organisiert, dann drehe ich rum und laufe davon. Ich will mal einfach meine Ruhe haben. Ich will diesen Tag ja so erlebe, wie ich jeden anderen Tag auch erlebe. Ich brauche keine Feier, keine Party. Da bin ich nicht geeicht dafür, für solche Geschichte.
Auch das ist natürlich dein gutes Recht und ich hoffe, deine Familie hält sich dran. Grund ist, ich habe es gesagt, Sportdirektor, du bist zurückgetreten. Was dürfen wir über die Gründe für den Rücktritt wissen?
Ich glaube, da braucht man uns nicht groß drüber auslassen. Ich wäre ja sowieso in 2 Jahren, habe ich schon angekündigt, nicht mehr weiterzumachen. Jetzt sind es 2 Jahre vorher und ich glaube, die Gründe, die sollen bei den Leuten bleiben, die bei der letzten Präsidiumssitzung mit dabei waren. Ich genieße jetzt die Zeit. Ich habe deutlich mehr Zeit. Ich habe, als ich heimgefahren bin, nach meinem Rücktritt habe ich die ganzen Termine, die ich als Sportdirektor in meinem Terminkalender drinstehen hatte, gelöscht und habe gedacht, oh, verdammt nochmal, jetzt hast du wieder richtig Zeit. Und diese Zeit, die genieße ich jetzt auch. Die Gründe, die bleiben unter uns.
Das wollen wir akzeptieren. Es waren wie viele Jahre jetzt?
Also es waren mit Unterbrechung, ich war ja von 2005 bis Januar 2009 Sportdirektor und dann seit Januar 2012 bis letztem Jahr, also so knappe 16 Jahre waren es insgesamt, wenn ich alles zusammenzähle. Also das ist schon eine verdammt lange Zeit und jetzt war auch mein Gedankengang. Jetzt wird es Zeit, dass Jüngere das Ruder übernehmen und die Entwicklung von unserem Sport vorantreibe. Mir hat's auch ehrlich gesagt gereicht, weil man wird nicht jünger und die Belastbarkeit wird dementsprechend natürlich dann auch ein Stück weit schwieriger. Vor 10 Jahren war das für mich alles kein Thema, aber auch für mich ist so langsam die Arbeit auch immer ein Stück weit schwerer geworden. Vielleicht hat auch Corona und die ganze Geschichte darum rum auch noch einmal ein großes Stück dazu beigetragen. Weil diese Zeit, nicht nur Corona, sondern es gab ja auch so einen blauen Schalter, der hat uns auch sehr viel oder mir sehr viele Nerven gekostet. Und ja, die Sache bin ich jetzt froh, dass ich die weg habe.
Das verstehen, glaube ich, viele auch, dass man nach 16 Jahren sagt, es ist jetzt mal genug. Gehen wir mal noch weiter zurück. Wer hat denn das damals mit dir und dem Kegeln angefangen? Wir wissen jetzt, du wirst 60 oder bist 60 so rum. Was hat es bei dir und wie hat es bei dir mit dem Kegeln angefangen?
Ja, das war so mit meinem 12., 13. Lebensjahr. Da kam mein Vater, der das Kegeln damals angefangen hat. Unser Fußballverein hat eine Kegelabteilung gegründet. Und da kam mein Vater und hat gesagt, Mensch, fangst du mal an, wir brauchen noch ein paar junge Spieler. Ja, und dann habe ich mal angefangen zu trainieren und habe Spaß dran gefunden. Hab dann bis, glaube ich, 15, 16 gekegelt. Dann bin ich wieder zurück zum Fußball. Und dann kam irgendwann mal mein Vater und hat gesagt, hey, wir brauchen jemand. Da war ich dann, glaube ich, 21 oder 22. Wir brauchen jemand, sonst müssen wir mit 5 Leuten antreten. Und mach doch mal 1 oder 2 Wurf, damit man nicht in Unterzahl antreten. Das habe ich mir natürlich nicht nehmen lassen, das Spiel dann ohne Training durchzuziehen. Das waren damals so 100 Wurf. Kann ich mir noch dran erinnern. Ich glaube, ich habe 371 oder sowas gespielt und mir habe das Spiel dann noch mit einem Kegel gewonnen. Ja, da habe ich dann wieder Lunde gerochen und seitdem bin ich dann eigentlich durchgängig dabei geblieben.
Und vermutlich war dein Muskelkater danach
groß. Sensationell, ja. Also ich bin damals, glaube ich, wie meine Frau, als die das erste Spiel gemacht hat, bin ich die Treppe rückwärts hochgelaufen, weil vorwärts ging es nicht. Also rückwärts konnte ich das noch bewältigen, aber ja, war schon heftig.
Ja, du hast, glaube ich, wenn ich das richtig recherchiert habe, auch relativ hoch Landesliga gespielt, Fußball?
Richtig, ich war in der Landesligamannschaft, allerdings waren das vielleicht, glaube ich, 2 oder 3 Kurzeinsätze, also jetzt nicht als Stammspieler, da waren deutlich bessere Spieler da. Ich war eigentlich so der Stürmer fürs Grobe vorne drin. Wenn die Kopfballgewalt gefragt war, dann hat man mich mal vorne reingeschmissen. Aber es war nicht der Rede wert. Hat Spaß gemacht, aber Landesliga war natürlich damals auch schon hardcore, auch beruflich bedingt. Also 2-3 Mal in der Woche trainieren, in der Vorbereitung bis zu 5 Mal. Das war schon heftig. Da ist Kegeln doch ein Stück weit angenehmer, wenn man da Landesliga spielt.
Und vor allem sauberer, würde ich sagen.
Das auf alle Fälle.
Auch Landesliga-Plätze können, glaube ich, da sehr, sehr schonungslos sein. Wenn wir schon beim Thema Ligen sind, wie hoch ging es denn bei dir als Kegler, als Aktiver?
Ich weiß gar nicht, ob ich... Ich habe die Aufstiegsspiele zur zweiten Bundesliga mal mitgemacht, aber ob ich dann in der zweiten Bundesliga, doch, ich hab in der zweiten Bundesliga gespielt, ja natürlich, Harald, das kann man nicht vergessen, ich habe in Bamberg, habe ich auf der alten Anlage einen Durchgang, 94 in die Folie, 89 abgeräumt, da ist die Dani Kicker vor mir auf die Knie gefallen, die hat das gefeiert und ja, das feiere ich heute noch. Und wenn irgendjemand schlecht spielt, dann erzähle ich halt, dass ich die 183 Kegel gespielt habe auf der Düne Kegel in Bamberg. Ja, die Vereinsmitglieder können es auch schon nicht mehr hören.
Und welche Einzelbahn war das? Weil
es war die Bahn, ich glaube, es war die Bahn 3.
Ja, das hätte ich jetzt auch getippt. Ich habe ja ein paar Jahre auf dieser Bahn gespielt, die Dreierbahn. Da war das durchaus möglich, glaube ich, oder realistischer. Also ich habe in der Zeit, in der ich dort gespielt habe, auch nicht so wirklich viel getroffen auf diesen Bahnen. Waren nicht so meine Freunde. Aber die Dreierbahn, das hätte ich jetzt auch getippt. Also aktiv warst du. Du hast auch einzelne Einsätze oder diesen Einsatz eben auch gehabt in der zweiten Bundesliga. Aber, und das ist, denke ich, allen klar, die dich kennen, die dein Wirken sehen, du siehst, du hast auch Stärken neben der Bahn, hinter der Bahn. Wann hast du das gemerkt, erkannt, dass du da auch ein Talent, ein Händchen für hast oder vielleicht sogar eine Berufung, da zu stehen, zu sitzen, wo du jetzt bist?
Ich habe, als wir den Verein 1996 gegründet haben, also als wir uns vom Fußballverein getrennt haben, habe ich angefangen, die Damenmannschaft zu trainieren. Und mir war sehr schnell bewusst, dass ich eigentlich das Ganze ja ohne irgendwelche Grundkenntnisse als Trainer mache und habe dann sehr schnell mich angemeldet für die C-Trainer-Ausbildung, weil ich gesagt habe, das, was ich erzähle, was ich den Mädels versuche beizubringen, da möchte ich natürlich auch fundiert wissen, ob das, was ich da erzähle, auch richtig ist. Und dann habe ich beim Jürgen Federolf, ich glaube, das war 1997, 98, den Trainerschein gemacht, habe dann später auch beim Werner Buchs den B-Trainerschein gemacht und habe eigentlich ja sehr schnell gemerkt, dass das, was ich da dran erzähle, was ich lehre, dass es auch Früchte trägt, dass sich die Spielerinnen verbessern. Und das hat man jetzt, glaube ich, auch in den letzten Jahren ganz deutlich gemerkt, wenn man sieht, wie sich die Spielerinnen bei mir in der Mannschaft entwickelt haben, wie zum Beispiel Yvonne Schneider ihren Schnitt um fast 35 Kegel, wenn ich es richtig im Kopf habe, jetzt von der letzten dieser Saison wieder gesteigert hat. Bianca Goller hat einen riesen Sprung gemacht, die hat sich, glaube ich, fast um 40 Kegel gesteigert, also zumindest zu Hause. Dann muss ich schon irgendwo vielleicht was richtig machen, wobei bei der Bianca muss man natürlich auch fairerweise sagen, sie hat natürlich auch zwei sehr gute Heimtrainer mit dem Axel und seiner Frau in Unterhamersbach, die ihr natürlich auch sehr viel beibringen. Also die haben natürlich auch einen sehr großen Anteil an dem, was die Bianca jetzt im Moment gerade auf die Bahn bringt. Es macht riesen Spaß und ja, ich hoffe, dass die Entwicklung sich vielleicht so ein Stück weiter nach oben geht noch. Wir haben noch ein bisschen Luft nach oben. Schauen wir mal, was wir draus machen können.
Und es gibt ja auch noch Optionen in diesem Jahr. Ich denke da einen Schritt weiter schon. Auch da sprechen wir gleich nochmal drüber. Das Final Four findet ja auch auf einer schönen und einer, wenn man sie spielen kann, ergiebigen Platte Pokalfinale in Lorsch statt. Du hast angefangen als Trainer der ersten Mannschaft. Wann kam denn der Vorstandsposten beim KV Liedolzheim dazu?
Ja, der kam 1996 bei der Gründung.
Gleich dazu.
Also wurde ich als zweiter Vorstand gewählt. Das war auch mein Wunsch, zweiter Vorstand zu werden. Und ich glaube, irgendwann 99 oder 2000, so um den Dreh drum, oder 2001, ich weiß es gar nicht mehr genau, wurde ich dann erster Vorstand und bin's auch heute noch bis zum nächsten Jahr. Und auch da habe ich schon die Weiche gestellt und habe auch schon mitgeteilt vor 2 Jahren, dass ich mich nicht mehr als erster Vorstand zur Verfügung stelle. Ich werde dann ins zweite Glied zurücktreten. Ich möchte dann der zweite Vorstand werden, noch 3 Jahre lang. Und ja, dann muss es ohne mich gehen, weil auch hier möchte ich, dass jüngere, andere Gedanken den Verein leite. Und auch hier wird es Zeit, dass da mal andere ans Ruder kommen und die Geschicke des Vereins mal auf ihre Art und Weise lenken.
Hast du für, weil du es jetzt gerade auch ansprichst und das entsprechend auch vorbereitest, für den Trainerjob auch schon einen Plan?
Nein, also das habe ich auch, glaube ich, in dem Interview von der BNN gesagt. Ich möchte eigentlich den Job noch so lang, wie es geht, mit den Mädels machen. Ich bin ja auch bei uns im Land auch der Landeslehrwart und habe jetzt im letzten Jahr 4 Spieler zum C-Trainer ausgebildet. Dieses Jahr im November, Dezember beginnt die nächste Ausbildung. Auch da werden wieder Spieler und Spielerinnen bei uns aus dem Verein dabei sein. Und irgendwann entwickelt sich da vielleicht eine raus, die dann die Mannschaft als Trainer oder Trainerin dann leiten kann. Aber ich habe hier in dem Bereich habe ich noch kein Ende vor Auge. Also das möchte ich noch eine Weile machen.
Das ist ja auch etwas, was, glaube ich, so kommt es bei mir auch rüber, was natürlich auch viel Arbeit hilft, aber ja, wie soll ich denn sagen, für mich ein bisschen der lebendigste Job auch ist, glaube ich. Du bist jedes Wochenende fast unterwegs. Ihr dürft jetzt im Oktober, ist ja auch ein bisschen später als sonst, aber im Oktober nach Italien zum Weltpokal. Also wenn ich mich entscheiden müsste, würde es, glaube ich, auch der Job, den man am meisten auch mit Leidenschaft ausfüllen kann.
Oder ja, Emotionen. Wobei das natürlich auch nicht nur das Wochenende ist, sondern sind die Trainingseinheiten, die vorzubereiten sind. Man muss sich auf den Gegner vorbereiten. Das mache ich auch sehr akribisch. Welche Spielerin stelle ich gegen welchen Gegner oder Gegnerin und wie sieht die Formkurve der Gegnerin aus? Wie sieht's denn aus? Was hat die im letzten Jahr gegen diese Spielerin vielleicht schon gespielt? Oder ja, da hänge schon, ich sag mal so 2-3 Stunden Vorbereitung hänge da mit Sicherheit schon dran, um sich Gedanken zu machen, wie man die Mannschaft dann vielleicht aufstellt.
Natürlich, das kam jetzt, glaube ich, falsch rüber, aber ich kann's nachvollziehen, dass du an diesem Posten vielleicht auch ein bisschen länger hängst.
Ja, es macht auch unheimlich Spaß. Also,
das meine ich.
Wenn ich mir angucke, was für eine Mannschaft das wir haben, welches Mannschaftsgefüge, welchen Spaß die Mädels untereinander haben, da haben sich Freundschaften gebildet. Ja, da gibt's kein, ja, bei Frauen gibt's es immer mal wieder so ein leichter kleiner Zickekrieg, aber im Großen und Ganzen funktioniert die Mannschaft sehr harmonisch und wenn man mit denen unterwegs ist, hat man eigentlich sehr viel Spaß und diesen Spaß, den möchte ich mir nicht nehmen lassen.
Das ist verständlich. Du warst, das haben wir ja besprochen, Trainer, du warst oder bist Trainer, bist Vorstand und bist dann 2005 auch Sportdirektor geworden im DKBC. Wann ist die Entscheidung in dir gereift, dass dieser Job, dieses Amt was für dich ist?
Das war eigentlich sehr spontan. Vor mir war ja Gerhard Grieshaber gerade mal, ich glaube, 5 oder 6 Monate Sportdirektor. Gerhard ist dann sehr überraschend zurückgetreten. Ja, und damals gab es noch so Bundesliga-Kommission, in der ich dabei war. Und da hieß es dann auf einmal, Harald, wir brauchen einen Sportdirektor, wäre das was für dich? Und ich hatte eigentlich gar nicht groß Zeit zu überlegen. Es wurde so auf mich eingeredet, dass ich gesagt habe, okay, ich versuch's, ich probier's. Und ich wurde dann mehr oder weniger eigentlich ins kalte Wasser geworfen. Das hat man zum Beispiel dann auch gemerkt. Ein Jahr später war ich das erste Mal in Bozen bei der U23-Weltmeisterschaft und beim ersten Titel, den wir damals geholt haben, ich glaube, das war die Mannschaft von der Jungs, hieß es auf einmal, ja, du musst jetzt mit zur Siegerehrung vor, wo ist dein Anzug? Und ich, Anzug? Wieso brauche ich einen Anzug? Ich habe mir damals vom Silvio, von unserem Physio, der etwas schlanker war als ich, ein grünes Jackett geliehen, habe ein weißes T-Shirt gekauft und ja, so bin ich dann zur Siegerehrung gegangen. Also nichts wissend, wie sowas funktioniert, und so bin ich dann reingewachsen von einer Weltmeisterschaft dann zur anderen. Die nächste war dann die U18-Weltmeisterschaft in Sarajevo, und im Oktober war es dann die Einzel-WM. Ich weiß gar nicht mehr, wo die war, irgendwo.
Banja Luka, oder? Nee, das war 2008 war das.
Das war 2008.
Nee, ja, das ist schon...
Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ich habe es irgendwo, habe ich es notiert. Ja. Ich habe 29 Weltmeisterschaften jetzt als Sportdirektor begleitet. Aber wo die jetzt damals war, müsste ich nachgucken. Ich weiß es nicht mehr. Aber so bin ich dann ja von einer Weltmeisterschaft, von einer Veranstaltung, von einem Ländersportrat, Klassikkonferenz in das Thema reingewachsen. Und ja, jetzt habe ich das alles.
Wenn du zurück... Wenn du zurückblickst und deine eigenen Weltmeisterschaften mal ausklammerst, welche sind denn hängen geblieben?
Ich sag mal die erste in Bozen. In Bozen stand Lukas Huber und Filip Sestetschka auf dem Siegerpodest ganz oben, und als Nationalhymne wurde die deutsche Nationalhymne gespielt. Das war so einer von einigen Fauxpas, die ich dort erlebt habe. Und da ist bei mir eigentlich schon der Gedanke gereift, ey, das, was die können, das können wir auch. Dann bin ich heimgefahren und habe mit meinen Leuten gesprochen, lasst uns eine Weltmeisterschaft ausrichten. Und ich glaube, 3 Wochen später, 4 Wochen später haben wir die Bewerbung abgegeben für die WM 2009. Die blieb sehr stark in Erinnerung. Speichersdorf war eine tolle WM. Auch die hat auch mit den Ergebnissen, mit dem, was die Männer zum Beispiel auch da gegen Ungarn abgeliefert haben, ähnlich wie 2009 im Halbfinale auf Spitz und Knopf mit, ich glaube, mit 9 Kegel oder 8 Kegel haben sie damals das Halbfinale gewonnen. Das war natürlich auch so Herzschlagfinale, die einem immer noch in Erinnerung bleiben. Und ja, ganz besonders in Erinnerung natürlich 2009 an Olli Scholler, wie er an Kakuk ja niedergekämpft hat, ja, auf eine Art und Weise, die sensationell war. Also auch das war ein Spiel, ich kriege jetzt gerade wieder Gänsehaut, wenn ich dran denke. Das sind Momente, die sind natürlich sehr stark in Erinnerung geblieben. Und natürlich 2017, das Sun Victory, das war natürlich auch ein Moment, der unvergesslich war oder unvergesslich bleibt.
Und was ich, und da möchte ich jetzt auch mal persönlich Danke sagen, auch immer sehr schön finde, dass es davon Videos gibt, und gerade 2009 habt ihr ja da auch eine Bestmarke gesetzt, die bis heute unerreicht ist, mit dem Traum von Sieg. Ich glaube, das war deine Idee. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber wir haben, glaube ich, schon mal darüber gesprochen. Genau. Wie kamst du auf die Idee, oder was war so der Punkt, wo du gesagt hast, das mache ich jetzt?
Ich habe den Dirk Weiler kennengelernt als, ich weiß aber jetzt nicht mehr in welchem Zusammenhang. Der Dirk Weiler war derjenige, der dann den ganzen Film gedreht und geschnitten hat, vertont, beziehungsweise die Filmmusik und so weiter hinter dran gelegt hat. Und da habe ich damals gesagt, Mensch, es gab schon so viele, 2006 das Sommermärchen, warum gibt es eigentlich beim Kegeln nicht so einen Film? Wie lässt sich das Ganze realisieren? Was kostet das Ganze? Was muss man anschließend an damals DVDs verkaufen, um die Kosten wieder reinzukriegen? Und dann habe ich mit dem Dirk gesprochen. Ich habe 2008 haben wir dann den Vertrag geschlossen mit dem DKBC-Präsidium zusammen. Und ja, die Kosten waren eigentlich relativ überschaubar. Wir wussten selber nicht, ob die Kosten wieder reinkommen, aber das war uns im Prinzip egal. Das war so eine Idee, wo man gesagt habe, das muss jetzt einfach mal gemacht werden, um auch unseren Kegelsport vielleicht mal ins Fernsehen zu bekommen. Das war so im Hintergrund auch die Idee, dass vielleicht irgendwann mal einer kommt und sagt, okay, den Film, den zeigen wir jetzt auch mal im Fernsehen, aber dazu kam es leider nie. Aber wir haben das Ganze ja dann fertiggebracht im Bruchsal im Kino, vor Runde 70, 80 Leute den Film zu zeigen. Das war auch ein tolles Erlebnis. Also ich denke mal, da hat er auch nochmal einige so ein paar Tränen unterdrücken müssen, weil die Emotionen da natürlich auch nochmal hochgekocht sind. Mhm. Ja, das war eigentlich so der Grundgedanke, im Kegelsport etwas zu geben, auch so für die Ewigkeit.
Du sagst es für die Ewigkeit. Ich glaube, die Videos kann man sich immer noch anschauen und ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber vielleicht ist das Halbfinale gegen Kakuk auch der Moment gewesen oder der Punkt gewesen, wo Olli Scholler gesagt hat, mental stark, da kann man was draus machen. Ich glaube, dass es Ich kenne jetzt die aktuellen Aufrufzahlen nicht, aber vermutlich ist das auch der beste Clip neben dem wir im Finale 2017.
Ich weiß gar nicht, ich habe schon ewig nicht mehr reingeguckt, aber das letzte Mal waren es, glaube ich, als ich geguckt habe, waren es so fast um die 30.000 Zugriffe auf den Film. Wobei, er war ja mal auf YouTube, haben wir ja auch mal eingestellt gehabt. Da wurde er dann irgendwann mal gelöscht, weil da ja Musik im Hintergrund abgespielt wurde, beziehungsweise er wurde im Prinzip stumm geschaltet und dann haben wir den von uns aus gelöscht und dann nur in der Sport Deutschland nochmal eingestellt. Also die Zugriffszahlen von damals, die fehlen natürlich auf.
Ja, aber ich glaube, viele haben die DVD noch im Schrank stehen und die kann man ja heutzutage auch noch mit Blu-ray-Playern und Co. anschauen. Lass uns noch mal ganz kurz zur WM-Orga zurückkehren. Jetzt hast du zwei Weltmeisterschaften mit deinem Verein organisiert. Es ist ein großes, komplexes Thema. Wir haben es gehört. Es hat über Jahre, habt ihr euch das aufgebaut. Nimm uns mal kurz mit in diese WM-Orga. Was sind so die Meilensteine? Was sollte wann passieren? Worauf kommt es deiner Meinung nach bei einer WM-Organisation an?
Also das Wichtigste überhaupt ist ein gut funktionierendes Team, weil alleine als Kopf kannst du sowas nicht bewerkstelligen. Wir haben ja verschiedene Bereiche, verschiedene Arbeitsbereiche ausgerufen, ob das jetzt Catering war oder Merchandising, Eröffnungsfeiern musste organisiert werden und da war immer irgendwo ein Kopf mit einem Team und was da ganz wichtig ist, natürlich auch sehr viel Vertrauen zu sagen, ihr seid verantwortlich dafür, ihr macht das Ganze, guckt, dass ihr das Ganze so gut wie möglich hinkriegt und das hat so super funktioniert, wir hatten so tolle Teams. 2009 wurde diese Teams zum ersten Mal gebildet und 2017 haben wir im Prinzip eigentlich nur einen Spiegel vorgehalten und haben gesagt, ja, du warst damals, du hast das super gemacht, mach's bitte nochmal. Und das hat eigentlich, ich glaube, bis auf wenige Positionen hervorragend funktioniert. Also man braucht sehr viele helfende Hände, die auch kreativ sind und bereit sind, auch mal gewisses Risiko einzugehen. Und mein Vorteil bei der ganzen Geschichte war natürlich auch, dass wir sehr viele Fans hatten, die auch von 2006, 2007 bei der Weltmeisterschaft dabei waren, die auch mitbekommen haben, wie das die anderen Länder machen. Und wir hatten einen Anspruch zu sagen, wir machen das deutlich besser. Und diese Definition von unserem Anspruch, ich denke mal, das war auch so der Fahrplan für alle zu sagen, ja, wir geben Vollgas, wir geben unser Bestes und das haben sie, denke ich mal, alle mit Bravour gemacht.
Das kann die Kegelwelt, glaube ich, bestätigen. 2009, der Film, die Stimmung in der Halle, ich war selber vor Ort. Vilmos Cervaku, der erste 700er auf einer Weltmeisterschaft. Das Halbfinale gegen Ungarn und dann natürlich der deutsche Titel. Persönlich finde ich sehr schade, dass das alles ein bisschen getrübt ist mit dieser Diskussion rund um 120, 100, 200 Wurf. Ja. Gerade im Nachgang ja dann auch Personen deswegen gehen mussten oder zumindest in dem Zusammenhang es Wechsel auf Positionen gab. Wie blickst du jetzt mit viel Abstand auf dieses Thema zurück?
Ja, du weißt, wie das ist, die positive Dinge, die behält man eigentlich im Gedächtnis, die unangenehme Dinge, die verdrängt man teilweise, aber es gibt natürlich Dinge, die kann ich gar nicht verdrängen, die kann ich auch manche Personen nie verzeihen. Das war zum Beispiel auch der Rauswurf vom Kalli Schmidt als Bundestrainer. Ich sage immer, wegen Erfolglosigkeit entlassen wurde, Vize-Weltmeister bei der Männer und Weltmeister bei der Frauen. Und dann wird er, weil er sich für die 120 Wurf ausgesprochen hat, seines Amtes enthoben. Das war die schlechteste Entscheidung, die ein Präsidium jemals getroffen hat. Und natürlich die Entscheidung, dann 2011 nicht bei der Weltmeisterschaft daran teilzunehmen. Auch das war eine Entscheidung, die ich bis zum heutigen Tag nicht nachvollziehen kann. Das war beschämend für unseren Sport und hat uns auch um Jahre zurückgeworfen. Ich möchte mich an der Stelle, auch wenn ich nichts dafür kann, ich war zu dem Zeitpunkt nicht mehr im Amt, aber beim Karl-Heinz Schmidt möchte ich mich in aller Form für das, was das damalige Präsidium da gemacht hat, entschuldige. Und ich denke mal, er hat es zwischenzeitlich auch verkraftet und denkt auch da nicht mehr groß drüber nach. Aber bei mir hängt es noch nach wie vor sehr tief in meiner Seele und mir tut es im Nachhinein immer noch sehr leid, was man Karl-Heinz Schmidt damals angetan hat.
2011 eine Weltmeisterschaft ohne Deutschland. 2013 dann die Rückkehr bei der U18 und den Aktiven in Zalaegerszeg in Ungarn. Du warst dabei. Ich habe es auch schon öfters jetzt gesagt, ich auch. Wie hast du damals so dieses Standing erlebt? Ihr wart ja, da weiß ich allerdings nicht, ob du dabei warst, aber im Vorfeld war ja auch dieser Einzelweltpokal, der jetzt Europameisterschaft heißt, aber der war ja im Vorfeld auch vor Ort in Ungarn. Wie hast du so das, die Welt, also die Kegelwelt um Deutschland herum wahrgenommen, erlebt, wenn es um dieses Thema, um diese Diskussionen, unnötigen Geschehnisse ging?
Also es war schon eigentlich bedrückende Stimmung, wenn man zum Beispiel auch bei der Konferenz dann war, bei dieser Weltmeisterschaft, oder man hat andere Funktionäre gesehen, ja, die haben ja eigentlich uns ignoriert und uns klar signalisiert, wenn ihr nicht zu einer Weltmeisterschaft kommen wollt, dann ist das für uns ganz gut, weil dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir die Medaille holen, um einiges größer, einiges höher. Und es war schon ich sag mal, innerhalb von der Mannschaft eine tolle Stimmung, aber außerhalb, wenn man sich mit den Funktionären versucht hat zu unterhalten, von den anderen Nationen, dann war es schon, ja, auch teilweise so ein bisschen Spießruselaufen. Man hat also auch gemerkt, dass es denen eigentlich egal ist, ob wir dabei sind oder nicht. Wir haben uns nur selber geschadet durch diese Nichtteilnahme 2011, weil wir sind ja dann im Prinzip 2013 ja als Neuanfänger wieder zurückgekommen, musste die Position 4 dann bei der Frau und bei den Männern nehmen und hatte dann gleich am Anfang die starke Gegner, das erste Spiel bei der Männer gegen Serbien. Das war natürlich gleich ein Hammerbrocken und dann verlierst du dieses Spiel. Dann hast du auf einmal einen massiven Druck, weil du die ersten zwei kommen weiter. Ja, und der nächste Gegner, der war dann Rumänien und die waren zu dem Zeitpunkt natürlich auch sehr stark. Und dem Druck, dem waren wir damals nicht gewachsen. Das haben wir alles erst wieder lernen müssen. Es war ja eine schwierige Zeit 2013. Aber ich denke mal, wir sind dann 2015 mit einer tollen Mannschaft, mit einem tollen Ergebnis zurückgekommen.
Und vor allem wieder mit einer WM in Deutschland.
Ja.
Bautzen im U23-Bereich war ja auch in Deutschland. Wie wir alle wissen, 2017 kam dann auch wieder Dettenheim. Jetzt mein, ja, nicht ganz neutraler Blick ist, dass ich habe die Weltmeisterschaft in Zalaegerszeg erlebt, in Novigrad erlebt und auch Eindrücke durch Livestreams, durch Videos, durch Bilder von den anderen Weltmeisterschaften mitbekommen. Du warst live vor Ort. Mein Eindruck ist, dass Deutschland Weltmeisterschaften im Kegeln kann und vor allem auch die Stimmung, die Zuschauer mehr und lauter und mehr sind, oder?
Ja, wobei man muss unterscheiden, also ich bin nach wie vor felsenfest davon überzeugt, dass wir in Großstädte gar nicht mehr anfangen müssen, eine Weltmeisterschaft auszurichten. Das muss irgendwo auf dem Land, auf dem Dorf sein. Das hat bei uns hervorragend funktioniert. Die Halle hat die optimale Maße gehabt. Die Zuschauer saßen bis auf 3 Meter direkt an der Sportler dran. Die haben sehr viel mitbekommen, auch die Anweisungen von der Trainer. Ich weiß nicht, ich glaube, das kann man ja sagen, unter Hammersbach hat sich jetzt beworben für 2029. Auch da wurde ich schon von unter Hammersbach gefragt, ob ich die beratend unterstützen kann. Also ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn unter Hammersbach jetzt im Mai den Zuschlag bekommt von der NBC, weil auch hier in dem kleinen Dorf Zell am Hammersbach, man kennt sich, man kennt die anderen Vereine, man hat da dran deutlich mehr und bessere Möglichkeiten, so eine Weltmeisterschaft auszurichten. Ich bin überzeugt, dass auch die umliegenden Vereine in Zell am Hammersbach den Kegler mit Sicherheit helfen werden, diese Weltmeisterschaft zu stemmen. Alleine wird es der Verein vermutlich nicht schaffen. Man braucht Hilfe aus der Gemeinde und die werden sie bekommen. Und sowas in einer größere Stadt zu bekommen, das halte ich für in der heutigen Zeit für nicht mehr machbar. Also ich glaube nicht, dass da andere Leute kommen und sagen, ja, ich kenne euch, ich helfe euch. In einem kleinen Dorf sieht die Welt noch ein bisschen anders aus. Also da kennt man seinen Nachbarn noch anders wie in der Großstadt. Da gibt es halt sehr viele Anonyme.
Ich bin auch sehr gespannt und werde auch vor Ort sein. Wie es jetzt im Mai, Juni in Ungarn sein wird, ist ja auch eine riesen Arena, die erstmal beeindruckend wirkt. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es dann doch ein bisschen, also nicht verloren wird, aber dass man dann schon viel tun muss, dass diese Kegelbahnen und der Zuschauerbereich eben trotzdem voll wirken und es nicht verloren geht in irgendeiner Art und Weise.
Also ich erinnere mich da an 2007 in Kosice. Das war ja auch in einer riesen Eislaufhalle. Und als die Slowakei ausgeschieden ist nach der Vorrunde, da war da drin eigentlich außer Trainer, Betreuer, Spieler und eine Handvoll Zuschauer war da niemand mehr da. Und das ist dann schon ein Stück weit deprimierend. Hängt natürlich, und da sind wir natürlich als KV Niedolsheim auch froh gewesen, dass 2009 und 2017 unsere deutsche Mannschaft so weit gekommen sind, weil wie das Ganze gelaufen wäre, wenn die auch schon früh ausgeschieden wäre, das steht natürlich in der Sterne, aber da brauchen wir uns keine Gedanken drüber machen. Es ist sehr gut gelaufen und ich wünsche das jedem anderen Verein, der sowas auf sich nimmt, wünsche ich das natürlich auch. Aber auch im Ausland schlage die Uhren, wenn es um Weltmeisterschaften geht, ein Stück weit anders. Die bekommen von Vaterstaat teilweise so viel Geld, dass sie selber gar nichts machen müssen. Und wir mussten um jeden Euro mussten wir kämpfen, um jeden Euro, den wir eingenommen haben, musste man was tun. Und das gibt's bei manch anderen Ländern gibt's das nicht, dieses Problem. Die tragen die Weltmeisterschaft da aus und kriegen das Geld für Security und Catering und was auch immer noch bezahlt. Da brauche ich natürlich nicht viel tun und das war natürlich vielleicht auch ein Vorteil und deswegen ist vielleicht auch, wie Wilmos Sawalko gesagt hat, normalerweise müsste eigentlich jede Weltmeisterschaft in Deutschland ausgetragen werden. Da sind die Halle voll, da ist Stimmung. Da macht es richtig Spaß zu kegeln. Ja, vielleicht hört die NBC jetzt mit und sagt, okay, Deutschland kriegt jetzt einen Dauerauftrag.
Wir würden uns, glaube ich, alle eine weitere Weltmeisterschaft in Dettenheim wünschen. 2007 die Wiederholung, 17 die Wiederholung, hat ja nochmal vieles getoppt, inklusive dieses Traumfinales, Entscheidung im Sudden Victory. Wo warst du zu dem Zeitpunkt?
2017 beim Sudden Victory.
Genau.
Da saß ich in der ersten Reihe hinter meiner Tochter und habe versucht, da ein bisschen beruhigend auf sie einzuwirken. Ich glaube, wenn man die Videos anguckt, so ganz gelungen ist mir es nicht, obwohl sie nur in 8-8 gespielt hat. Aber das hat die Sandra Hirsch übernommen und die hat das hervorragend gemacht. Also ich saß direkt in der ersten Reihe. Nee, saß nicht, ich stand, weil ich glaube, da saß keiner mehr zu dem Zeitpunkt, da standen alle. Und ja, anschließend, als feststand, dass die Mädels Weltmeister waren, ja, da bin ich abgegangen wie so ein kleiner Flummi auf der Kegelbahn rumgeküpft. Da war er dann, ja, Emotionen pur. Da musste dann alles raus, was in dem Moment gerade die Gedanken blockiert hat. Und dann, wie meine Tochter, die Seilspringen angefangen hat, als sie begriffen hat, dass sie Weltmeister sind, ja, bin ich halt mal so hüpfend über die Bahn.
Auch ein Moment, den du vermutlich nie vergessen wirst. Wir reden ja jetzt auch ein bisschen über Emotionen und es ist ja nicht das erste Mal in dem Gespräch heute. Du wirkst auf mich immer sehr, sehr abgeklärt. Ich wäre, glaube ich, also weiß ich jetzt nicht, als Papa, als OK-Chef bei der Weltmeisterschaft vielleicht, glaube ich, ein bisschen nervös. Wenn man jetzt aber, und das habe ich jetzt auch noch überlegt, die Aufnahmen sieht, du hast gesagt, du willst lieber deine Tochter beruhigen. Wie bist du in so einem Moment? Bist du da nervös oder bist du wirklich abgeklärt und eher beruhigt als nervös?
Also in dem Moment war ich sehr nervös, weil so ein sudden victory, das ist natürlich auch unter Umständen vielleicht ein Stück weit Glücksspiel, dass die Dani und Saskia das eigentlich so souverän nach Hause fahren. Damit hat keiner gerechnet. In der Situation ziehe ich heute noch meinen Hut vor meiner Tochter, 9-8-8 zu spielen. Das ist ja fantastisch. Ich glaube, es gab nur einer, der es besser gemacht hat. Das war, wer war das? Wilmos Sawajko, 22 mit 3-9er oder ich weiß es gar nicht mehr, wer das
in
war.
In Elva, glaube ich, gell?
In Elva, genau. Das sind ja Momente, die man nicht vergisst. Ich war aber wirklich unheimlich nervös und diese Nervosität, die hat sich dann sehr spontan und sehr schlagartig entladen, ja, und hat dafür gesorgt, wie gesagt, dass ich dann auf der Kegelbahn rumgeküpft bin, wie ein Bekloppter. Wir hatten ja anschließend die Möglichkeit auch das Ganze gebührend zu feiern, nur hatte ich an dem Tag, ich glaube, einen Steak weggegessen und nach dem dritten Bier abends dann so gegen 23, 24 Uhr sind bei mir die Lichter ausgegangen. Ich war so platt, ich war so fertig. Ich musste dann ins Bett. Ich hätte gern weiter gefeiert, aber ja, irgendwann geht's halt nicht mehr. Nach 17 Tagen Weltmeisterschaft plus Aufbau vorher war der Akku leer.
Akku leer. Du hast im Nachgang von 2009 gesagt, dass alles von den Bahnen weg ist, bis auf der Bogen, glaube ich, oben oder das Logo, dieses schwarz-rot-goldene Männchen.
Ja.
Was ist das Überbleibsel von der WM 2017 für dich?
Von der WM 2017, das sind diese zwei Kegel, die man da hingestellt habe, die aufgeblasen wurde. Der eine Kegel stand ja oben auf dem Dach, der andere im Schulhof. Diese zwei Kegel sind noch da, aber dieser halbrunde Bogen von der WM 2009, den gibt es zwischenzeitlich auch nicht mehr. Der hat irgendwann mal ein bisschen Wasser gezogen und hat sich dann aufgequollen und dann haben wir dann schweren Herzens haben wir dann entsorgt.
Schade, schade. Ja, WM 2017, das zweite Meisterstück, das zweite Weltmeisterstück. Es gab die Anfrage, beziehungsweise jetzt dein erwähnter Dauerauftrag, aber es gibt, so wenn ich das richtig gelesen habe, keine dritte Weltmeisterschaft, zumindest nicht in absehbarer Zeit bei euch.
Also wir hatten uns für 2025, hatten wir vor, uns nochmal zu bewerben, aber unser Gemeinderat hat mit 9-8 Stimme damals gegen eine weitere Austragung sich entschieden. Über die Gründe brauchen wir gar nicht reden. Die sind ja teilweise nicht nachvollziehbar, aber ich möchte das Ganze nicht mehr aufkochen. Ob wir uns irgendwann nochmal für eine Weltmeisterschaft bewerben, weiß ich nicht. Ich kann es mir nicht vorstellen. Vielleicht kommt irgendwann mein Nachfolger, der nächstes Jahr gewählt wird, auf die Idee und sagt, komm, ich möchte jetzt auch nochmal wissen, lass uns das Ganze nochmal machen. Also unterstützend und helfend tätig werde ich mit Sicherheit sein. Aber ob ich dann nochmal als an vorderster Front das Ganze durchziehe, kann ich mir im Moment schwer vorstellen.
Wäre schön, aber wie wir ja schon gesagt haben, ich glaube Rossitz 27 ist ja auch nochmal Deutschland. Ja. Es gibt genügend Kegelverrückte und hoffentlich und wahrscheinlich auch erfolgreiche Clubs und Vereine in Deutschland, die das Erbe antreten werden. Bin ich auch sehr gespannt, was das wird. Letzte Frage zum Thema Weltmeisterschaft, dann kommen wir wieder zurück zu deinen Mädels. Du warst ja immer, wenn du bei Weltmeisterschaften dabei warst, als Sportdirektor, ich glaube manchmal ja dann auch Chef der Mission, mir fällt jetzt der
Delegationsleiter,
vielen Dank, ja. Das deutsche Wort nicht ein. Mir bist du immer aufgefallen als der Mann mit der Kamera und ich glaube, auch da hast du Momente festgehalten. Warst immer so ein bisschen eher nebenbei Delegationsleiter. Und ich glaube, das hat dir auch viel Spaß gemacht, das Fotos machen und die Berichterstattung, oder?
Ja, als Delegationsleiter hast du ja eigentlich im Prinzip keine konkrete Aufgabe. Ja, bei der Siegerehrung hast du dann vorne die Medaille bzw. die Urkunde zu überreichen. Wenn eine NBC-Konferenz ist, dann war ich natürlich als Delegationsleiter auch sehr häufig dort dran vertreten, habe Deutschland vertreten, aber sonst hast du eigentlich keine Aufgabe. Also du kriegst Aufgabe vom Team. In Elva 2022 hatte man ungefähr 25 Minuten zu fahren bis zum Hotel zur Kegelbahn. Da war ich dann auch sehr häufig Busfahrer. Das heißt, ich bin dann ins Hotel gefahren, habe die nächste Spieler oder Spielerin geholt, weil die konnte ja nicht von morgens um 8 bis abends um 17 Uhr dann auf der Kegelbahn bleiben. Die sollte sich auf sich konzentrieren und sich entsprechend vorbereiten. Dann war man Busfahrer, Fotograf 22 war ich dann zusammen mit dem Michael Hohlfeld, der es natürlich auch sehr sensationell gut macht. Aber vorher, war ich im Prinzip so der Haus- und Hoffotograf und habe das auch sehr gern gemacht. Ich fotografiere sehr gerne und warum soll man die Zeit nicht nutzen und Fotos von seinen Sportler oder von der Veranstaltung machen? Sind ja auch Andenken für unsere Sportler, die dann so Erinnerungen für die wieder wecken solle, irgendwann mal in Jahre vielleicht auch mal ihre Enkel zeigen können. Guck mal, da stand ich bei der Weltmeisterschaft auf der Bahn. Und es hilft natürlich auch bei der Pressearbeit. Und das war mir natürlich auch sehr wichtig, dass wir unseren Sport auch mal vielleicht dahin kriegen, wo er meiner Ansicht nach hingehört, deutlich öfters ins Fernsehen. Und man merkt schon so eine kleine Tendenz. Da macht Rot-Weiß Zerbst einen sehr guten Job. Lothar Müller hat da sehr viele Kontakte und nutzt die auch sehr gut. Bei uns war jetzt der Südwestfunk beim Champions-League-Spiel gegen Wien da. Auch das war mal Zeit, sage ich mal, der MDR berichtet sehr viel. Und bei uns hier in der Ecke in Süddeutschland, da wird ja viel zu wenig über die Randsportarten berichtet. Und vielleicht wären wir schon einen Schritt weiter, wenn das eine oder andere Mal vielleicht auch mal bewegte Bilder im Fernsehen laufen würde.
Das stimmt. Hast du dir, es war ja ein Samstag, den Livestream von Sport in Osten vom MDR angeschaut?
Teilweise. Ich habe bisher noch keine Zeit gehabt, das Ganze mir ganz anzuschauen. Aber das, was ich gesehen habe, so sollte es eigentlich öfter sein, so könnte es öfters laufen. War das, was ich gesehen habe, war toll.
Wer es nochmal nachgucken möchte, ich glaube, auf YouTube ist es, steht es auch noch zur Verfügung. Ja. Neben dem Porträt der Reportage über Rot-Weiß Zerbst, ich glaube auch 45 Minuten. Also Das stimmt und das ist richtig, dass da natürlich auch bedingt durch die Erfolge mittlerweile ein gutes Standing auch da ist und dass natürlich Geschichten da sind, die erzählt werden können. Über euch kann man jetzt auch Geschichte erzählen. Ihr habt Clubgeschichte geschrieben. Vor allem, man sagt ja im Fußball immer, es kommen Kinder in die Schule, die nur den FC Bayern als deutscher Meister kennen. Ich glaube, im Kegeln Männer und Frauen werden die bald volljährig oder ungefähr so 16. Da muss ich jetzt ehrlicherweise sagen, habe ich mich schlecht vorbereitet. 19 Jahre Bamberg, also die wären schon fast 20 geworden. Aber jetzt KV Lidolzheim. Es ist das Ende, Spielzeit 24-25, aber du hast es vorhin schon gesagt, es ist ja das Ergebnis einer langen Arbeit. Was habt ihr alles investiert?
Kein Geld, aber sehr viel Zeit und Energie, sehr viel Herzblut. Ich habe das ja auch mal in einem Zeitungsartikel gesagt, also bei uns bekommt keine Spielerin irgendwelche Gelder, also weder Fahrgeld noch Holzgeld. Nee, wer zu uns kommt, der kommt mit einem sehr großen Herzen für diese Mannschaft und deswegen habe ich auch in einem Interview gesagt, wer denn das Herz der Mannschaft ist. Es stehen 6 Herzen auf der Kegelbahn und das ist die Seele von dieser Mannschaft. Und die Mädels, die auf der Bahn stehen, es sind ja nicht immer die gleiche 6, sondern es sind ja auch mal ein paar andere dabei. Es sind so 8 oder 9 Spielerinnen, die bei uns so zum erweiterten Kader gehören. Die hängen alles rein für diese Mannschaft und für den Erfolg. Und das sieht man zum Beispiel auch daran, dass die Mädels deutlich mehr machen. Sagen wir die letzten 2 Jahre wie vorher, die gehen mittwochs abends, gehen sie auch nochmal in so eine Fitnessstunde in ein Fitnessstudio unter Anleitung von einem Trainer. Und da wird natürlich auch sehr viel trainiert. Ich war gerade vorhin noch mit der Sandra Sellner auf der Kegelbahn und ich habe sie gefragt, und wie geht's? Wie war das Training? Ja. Oberarm, Schulter, tut alles weh. Sie haben also gestern sehr viel mit Arme und im Schulterbereich gemacht. Mache auch sehr viel Stabilitätsübungen, um den Stand zu verbessern. Und das merkt man natürlich, das wirkt sich auch bei den Ergebnissen, wirkt sich das ganz deutlich aus. Und diesen Einsatzwille, den die Mädels zeigen, der hilft natürlich auch, die Mannschaft nach vorne zu bringen. Und das macht unheimlich viel Spaß. Du hast gefragt, was wir einsetzen. Ja, wir setzen unser Herz ein, unsere Seele für den Verein. Und jeder, der da mitmacht und mitzieht, der hat sich jetzt mit der deutschen Meisterschaft selbst belohnt.
Ein Titel, der am vorletzten Spieltag, nein, drittletzter Spieltag war das.
Gegen Ingolstadt, ja.
Genau, drittletzter Spieltag Realität wurde, der dann auch vor dem Champions League Finale eingetütet wurde. Ich habe schon überlegt, jetzt ist natürlich das Ziel erreicht. Es gibt ja durchaus Situationen, wo dann einiges abfällt, aber bei euch war es nicht so.
Nein, wir wollten unbedingt eine Medaille. Eigentlich wollte man das Ganze auch gewinnen. Das wäre so der Wunsch von allen. Aber wir wussten, dass da natürlich 4 Mannschaften auflaufen, die alle sehr stark sind. Große Genugtuung war der Sieg gegen Rijeka, weil da ein Trainer tätig ist, der für mich grenzwertig ist, der mit seiner Mannschaft umgeht, was ich nicht akzeptieren kann und auch nicht verstehen kann. Der Sieg hat richtig gut getan und dass wir dann einen Tag später gegen Rosice verloren haben, ja, das kann passieren. Wir waren, ich sag's mal, nicht schlecht, aber wir waren auch nicht gut, aber Rosice war einfach um eine Klasse besser. Die haben uns am Start überrollt. Da war keine Chance mehr, hinter irgend noch was gerade zu biegen. Die haben verdient gewonnen. Die haben die haben tolle Kegelsport gezeigt, den wir an dem Tag in der Art und Weise nichts entgegensetzen konnten.
Wie hast du Mörfelden als Gastgeber erlebt?
Auch hier gilt der Spruch, Vereine im positiven Sinne bekloppt, und da gehört Mörfelden dazu mit Jürgen Fleischer in der Spitze, die haben einen fantastischen Job abgeliefert. Also dieses Final Four war durchorganisiert, es war eine tolle Stimmung, die haben das fantastisch gemacht, und ja, ich schmeiße jetzt einfach mal so einen Satz raus. Ich bin überzeugt, dass die auch eine Weltmeisterschaft ausrichten könnte.
Dann 2031 auch hervorragend gelegen am Frankfurter Flughafen. Also die Anreise wäre nie so einfach wie da dann für die anderen Nationen. Ein Titel steht noch aus. Der Pokal, Viertelfinale. Ihr dürft, wir haben im Vorfeld kurz gesprochen, eigentlich wolltet ihr nach Dresden, jetzt geht's dann doch nach Bautzen, weil die Kegelbahn nicht zur Verfügung steht. Bei allem Respekt dem Gegner gegenüber, ich glaube, euer Ziel ist das Final Four in Lorsch.
Ja, ganz klar, das haben wir uns auch auf die Fahne geschrieben. Wir waren ja, was war das, 2021, waren wir ja schon beim NBC-Pokal in Lorsch, und die Bahnen, die kommen uns unheimlich entgegen. Wir haben da dran auch Bundesligaspiele gegen Lorsch, gegen die Freiburg gespielt. Also die Bahnen gehen hervorragend, und da könnte man uns natürlich schon was ausrechnen. Aber jetzt müssen wir natürlich erst in Bautzen Dresden schlagen. Das ist natürlich auch kein Selbstläufer. Aber ich glaube, die Mannschaft hat so viel Ehrgeiz und steht auch noch voll im Saft. Es gibt jetzt keine, die die Füße hochlegt und sagt, jetzt machen wir erstmal Pause. Nee, da gibt's noch auch andere Aufgabe. Nach dem Final Four steht ja auch noch eine Weltmeisterschaft an, wo, ich gehe mal davon aus, die ein oder andere aus meiner Mannschaft mit dabei sein wird. Und wenn das alles rum ist, also wenn die WM vorbei ist, dann legen wir mal 3 Wochen die Füße hoch und genieße dann nochmal kegelfreie Zeit.
Und dann geht's bald schon wieder los, schließlich Titelverteidigung, dann auch wieder in Lorsch, die ja aufgestiegen sind. Wann beginnt dann für dich die neue Saison?
Also wir starten eigentlich immer mit einem Trainingsplan, der 10 Wochen vor dem ersten Spieltag beginnt. Also die 11. Woche vorher, sage ich meinen Mädels immer, kommt ins Training und holt euch den Muskelkater ab. Und ab der 10. Woche vor dem ersten Spieltag geht der Trainingsplan los. Und da geht natürlich der Fokus, sollte dann in die Richtung gelenkt werden, Titelverteidigung, wobei es wird in der nächsten Saison, denke ich mal, ein großes Stück schwerer, weil ich gehe mal davon aus, dass Sina Beiser in Bamberg wieder zurückkommt. Die Romy Joppert, habe ich gehört, wechselt von Egolzheim nach Bamberg. Also das wird auch wieder eine starke Truppe, und da müssen wir noch ein bisschen noch eine kleine Schippe drauflegen, damit wir Bamberg Paroli bieten können. Das wird mit Sicherheit eine interessante Saison.
Jetzt seid ihr dann die Gejagten, und es gibt ja auch, bestes Beispiel Fußball, Bayer Leverkusen, dass es dann eben nicht mehr so locker läuft wie im Jahr davor, wo sie von Sieg zu Sieg gestolpert sind. Letzten Endes ja aber auch dann verdient gewonnen haben. Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass du das zumindest auch ein bisschen mit deiner Erfahrung auf dem Schirm hast, zumindest, wie man in so einer Situation agieren muss.
Also ich werde versuchen, bei meiner Mannschaft den Druck rauszunehmen, weil das, was wir erreichen wollten, das haben wir erreicht. Den deutschen Meistertitel nimmt uns keiner mehr, den haben wir. Und alles, was wir in der nächsten Saison erreichen, ob das jetzt die Titelverteidigung ist oder Platz 2 oder 3, das wird sich zeigen. Das lässt sich alles nicht so ohne weiteres voraussagen, weil es gibt ja so viele Faktoren, die mit reinspielen können. Verletzliche Spielerin, vielleicht auch eine von deiner wichtigsten Spielerinnen, dann wird schon unheimlich schwer, da vielleicht die 50 oder 60 Kegel, die dann vielleicht fehlen, aufzuholen. Aber ja, ich werde versuchen, den Druck rauszunehmen. Aber du hast gerade eben was gesagt mit Leverkusen, dass es im letzten Jahr oder jetzt in diesem Jahr nicht so funktioniert hat. Du hast gesagt, Leverkusen ist dann von Sieg zu Sieg gestolpert. Ja, die haben in den letzten Minuten sehr häufig das Spiel noch rumgerissen. Das kann ich jetzt von meiner Mannschaft nicht sagen. Es gab nur ein Spiel, das wir, denke ich mal so, auf die letzte 40, 50 Wurf noch gewonnen haben. Und das war gegen Erlangenbruck, als wir am Start, ich glaube, mit 50, 60 Kegel Rückstand rein sind und dann am Schluss noch mit 25 oder 24 Kegel gewonnen habe. Ich glaube, das war der einzigste Stolperstein, den wir hatten. Alles andere, wenn ich mir überlege, Champions League Spiel gegen Wien mit 38, 25, 5 Kegel und ein Weltrekord, etliche Spiele zu Hause mit deutlich über 37 Spiel. Selbst das Spiel, was wir gegen Bamberg verloren haben mit 37, 14, das sind Zahlen. Ja, da kann man stolz drauf sein.
Auch da nochmal die Richtigstellung, dass es mir nicht ums Stolpern ging, dass das nicht der Vergleich war, sondern nach einer erfolgreichen Saison eben man auch der Druck größer ist. Aber es war vielleicht auch ein unglückliches Beispiel. Aber du hast es ja gut zusammengefasst. Gute Strategie.
Also ganz, ganz unglücklich war das Beispiel nicht. Wenn man über Leverkusen Vizekusen gesagt hat, hätte man auch über uns Vizeheim oder sowas sagen können. Aber auch der Fluch, den haben wir eigentlich schon viel früher, zumindest im Pokal. Wir hatten den ja auch schon zweimal gewonnen. Also wir waren auch schon zweimal Erster im deutschen Wettbewerb.
Okay. Was wünschst du dir für die nächsten Jahre über die Saison 25/26 hinaus?
Ja, ich wünsche mir eigentlich für den Kegelsport, dass das, was wir jetzt erreicht haben, den deutschen Meistertitel zu holen, das gönne ich auch andere Mannschaften. Ich würde es auch Pöllwitz, ich würde es auch Schrätzheim gönnen. Bamberg habe ich jetzt bewusst nicht genannt, weil die habe jetzt, ich glaube, insgesamt 24 oder 25 Mal den deutschen Meistertitel gewonnen. Man sollte auch andere Mannschaften mal das Ganze gönnen. Das würde den ganzen Kegelsport auch bei den Männern vielleicht ein Stück weit interessanter machen, wenn es auch mal andere Mannschaften erreiche, wenn es andere Mannschaften schaffe und nicht immer die gleiche. Das macht das Ganze für mich so ein bisschen fade, die ganze Geschichte. Wenn man immer nur weiß, man kämpft um Platz 2 oder 3, weil die anderen viel zu stark sind, da sollte sich was tun. Das wäre mein Wunsch.
Und es tut sich ja einiges. Du hast vorhin gesagt, das positive Sehen. Nach der Rückkehr aus der DCU kommen jetzt wieder Vereine, auch überwiegend bei den Männern. Das ist natürlich auch, muss man auch dazu sagen, bei den Männern auch Vereine zurück, die an alte Zeiten erinnern, Mörfelden und Eppelheim. Aber auch bei den Damen, bei den Frauen gibt es natürlich Entwicklungen, die für mich auch mehr Spannung versprechen. Wie siehst du diese Entwicklung aktuell?
Also wenn ich Erlangenbruck zum Beispiel mir angucke, die haben sich sehr gut verstärkt. Die zwei junge Spielerinnen passen toll in die Mannschaft. Dass jetzt Egolsheim abgestiegen ist, das war für mich auch so eine Mannschaft, die, als sie aufgestiegen sind, für sehr viel Furore gesorgt habe, dass die jetzt leider runter müssen. Ja, hängt vielleicht, den Podcast habe ich mir angeguckt mit der Melanie, dass die vom Kopf her nicht bei der Sache war und dadurch vielleicht auch die ganze Mannschaft ein Stück mehr nach unten gezogen hat. Das kann ich sehr gut nachvollziehen, weil ich hatte ja auch 98 das Thema mit dem Neubau unseres Vereinsheims und ich weiß, was da dahinter steckt. Und ich habe es ja auch bei der Absage gesagt, ich habe den größten Respekt vor dem, was der Verein dort leistet. Und ich habe die Hoffnung, dass sie durch ihren Neubau vielleicht die ein oder andere junge Spielerin noch dazu bekommen, um wieder hoch in die zweite, in die erste Liga zu kommen, von der zweiten in die erste Liga. Und das wünsche ich natürlich auch, dass sich da vielleicht in dem ein oder anderen Verein Steigespielerinnen mal auch traue, die vielleicht etwas unterklassig spielen, zu sagen, und ich gehe jetzt mal in die Volle und ich gehe jetzt mal ganz nach oben und versuche mal da oben anzuklopfen und versuche die Mannschaft zu verstärken. Das wäre auch noch so ein Wunsch, dass es mehr Spielerinnen gibt, die sich auch mal trauen, erste Bundesliga zu spielen. Aber ich weiß, gerade bei der Frau, das ist das, was der Karl-Heinz Schmidt immer als Hausfrauenkegeln bezeichnet hat, weil ja, dann kommen wieder Kinder und muss man deswegen vielleicht mal ein Jahr pausieren oder der Ehemann hat einen neuen Job und man muss deswegen kürzer treten. Also die Frauen sind dann sehr häufig diejenigen, die auch auf die Bremse treten müssen. Und da wäre es natürlich schön, wenn die ein oder andere mal sagt, okay, meine Kinder sind aus dem Gröbsten draußen oder ich habe noch keine, ich gehe jetzt mal in die Volle und ich will auch mal Bundesliga spielen. Ich weiß, man fährt auch mal 4, 5, 6 Stunden zum Auswärtsspiel, aber das gehört dazu, wenn man Bundesliga spielen will. Und es macht auch wahnsinnig Spaß, mal ganz oben mitzuspielen. Für diejenigen, die ganz unten stehen in der Tabelle, ist natürlich nicht so erfreulich, wenn man jeden Sonntag auf die Mütze kriegt, aber man kann dann zumindest sagen, wir waren dabei. Auch der olympische Gedanke, der gilt auch sehr viel. Also ein Aufruf an alle Frauen, die sich zutrauen, Bundesliga zu spielen, sucht euch mal den passenden Verein und kommt vielleicht mal ins Training und führt mal ein paar Gespräche. Vielleicht ist das was für euch.
Zum Beispiel in Niedolzheim kann man das machen. Ich glaube, ihr sagt nie nein zu neuen Gesichtern. Tut sich zur neuen Saison was bei euch?
Also es werden im Moment noch ein paar Gespräche geführt, aber konkret kann ich noch keinen Vollzug melden.
Okay, dann halten wir Augen und Ohren offen, was sich da tun wird. Du hast es gerade gesagt, du hast großen Respekt vor Melanie, was sie und ihr Team da in Eckolsheim auf die Beine stellen. Da ist auch bald Eröffnung. Ich bin schon sehr gespannt. Ist ja auch Alborn, ein Bahnbauer, dem ihr auch auf der Weltmeisterschaft vertraut habt, was da für ein Schmuckkästchen entstehen wird. Und dieses Wort Respekt, ich glaube, oder ich bin mir sicher, dass über alles das, was wir jetzt gesprochen haben, dass auch Kegel Deutschland vor dir Respekt hat, was du geleistet hast, was du hier auf die Beine gestellt hast mit den Vereinen. Das kann auf jeden Fall ich aus meiner Sicht sagen. Danke dafür. Und ich wünsche dir jetzt für die kurzfristigen Geschichten Champions League, nee, Pokal. Champions League stand jetzt hier auf meinem Skript. Pokal. Und natürlich dann auch das längerfristige, dass das passiert, was du dir wünschst, dass ist so passiert, wie du es dir wünschst, und möchte mich für das Gespräch über deine Karriere bedanken.
Ich sage auch danke, Sebastian. Ich möchte dir auch ein Riesenlob aussprechen, denn auch du bist ein sehr großer Stein für unseren Kegelsport mit deinem Neuner in Serie, mit deinem Podcast. Ich finde, jeder, der für unseren Kegelsport etwas tut, sei es Kegel-Memes oder wie auch immer, jeden, der unserem Kegelsport dienlich ist, als Trainer, als Spieler, dem sage ich herzlichen Dank und bleibt bitte bei unserem Sport erhalten. Und Sebastian, mach bitte weiter so, du machst einen tollen Job.
Schöne Schlussworte, vielen Dank für das Lob und ich wünsche dir noch einen schönen Abend.
Danke gleichfalls.
Neuner in Serie. Der erste Kegel-Podcast mit Sebastian Ruska.